BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, und ich frage Sie gleich einmal, wie haben Sie denn geschlafen? Sind Sie ausgeruht und frisch in diesen Tag gestartet? Das wünschen wir uns ja alle, aber wir wissen auch, es ist nicht immer so. Heute geht es bei uns um den guten Schlaf und was wir selbst dazu tun können. Unser Studiogast Dr. Hans Gasperl aus dem Pongau zu uns gekommen, hat jede Menge Fachwissen und Tipps rund um die Nachtruhe für uns. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, es macht mir immer wieder eine große Freude, wenn ich zu gesundheitlichen Themen irgendeinen Kommentar abgeben kann.
Wir sind ja seit Sonntag in der Sommerzeit und bei mir hat heute der Wecker quasi nicht um 5, sondern für meinen Körper und meine innere Uhr um 4 geklingelt. Da habe ich dann schon ein bisschen blöd geschaut. Spüren Sie das auch?
Na, es ist so, dass wir Menschen natürlich lichtgesteuerte Wesen sind. Wir sind von der Helligkeit und von der Dunkelheit wirklich in einer bestimmten Weise programmiert. Denn seit es Leben gibt, lebende Zellen gibt, hat jede Zelle den Rhythmus Tag und Nacht mitbekommen. Und es sind eben Phasen da, wo der Körper sich erholen möchte oder erholen sollte, von der Natur vorgegeben. Und das ist eben die Zeit der Dunkelheit. Und wenn wir jetzt da anfangen herum zu manipulieren und die Helligkeit verschoben wird sozusagen und unsere innere Uhr irritiert wird, ja, dann wird es Probleme geben.
Und Sie haben gesagt, Ihre zwei Labradore, Sie haben zwei Hunde, haben Sie mir erzählt, die haben da auch durchaus, macht sich das bemerkbar, gell?
Nein, es war ganz interessant, weil in der Früh zu einer bestimmten Zeit, Sie dürfen ja nicht ins Schlafzimmer, aber ja, Sie sind in Bereichen der Wohnung unterwegs, dann hört man es, wie Sie schnuffeln an der Schlafzimmertüre, wann so quasi das Kommando kommt.
Jetzt geht's los.
Jetzt geht's los, ich möchte Futter oder sowas, nicht? Und das ist am ersten Tag schon ausgefallen. Das braucht jetzt eine Zeit, wo es wieder in den Takt kommen, aber es ist natürlich so, es wird auch wieder in der Früh früher heller. Und da lügen wir uns dann in einer bestimmten Weise, vor allem im Sommer an, weil da ist ja der Tag sehr, sehr lange.
Am Abend, das war ja der Hintergrund, dass man gesagt hat, abends verlängern, dass die Leute dann nach der Arbeit noch Zeit haben, um quasi den Sommer zu genießen ein bisschen. Das war ja, glaube ich, die Ursprungsidee mal dahinter.
Ja, aber auch in der Früh ist es im Sommer hell. Mhm. Und dann ist man natürlich so hedonistisch eingestellt und glaubt vielleicht, das ganze Jahr war das so praktisch. Nicht, aber der Herbst wird wieder früher dunkel, es wird später hell und da kommen wir dann in bestimmte Defizite hinein, die tatsächlich dem Körper ein Problem machen. Denn der Schlaf und die Nachtstunden sind gedacht, wo wir getaktet sind, dass sich der Körper, dass sie jede Zelle regenerieren kann.
Also Sie sind jetzt auch, glaube ich, rauszuhören, nicht so der große Freund der Zeitumstellung, die wir uns zweimal im Jahr antun.
Nein, überhaupt nicht, denn ich bin ein Mensch, der glaubt, wir sind ein Teil der Natur und wir sollten der Natur horchen. Die Natur gibt uns die Signale und da sind eben der Sonnenstand, die Helligkeit, Signale an uns, die irgendwie ein Wohlfühlgeschehen erzeugen. Und wir kennen es ja auch, ob ein trübes Wetter ist oder ob ein sonniges Wetter ist, wie unsere Stimmung ist. Was läuft da an Botenstoffen in unserem Körper? Wir sind keine Automaten. Wir sind lebende Wesen. Wir sind ein Teil der Natur. Und da müssen wir uns einfach einordnen. Das muss es sein, was unsere Freude ist.
Natürlich schlafen, so heißt Ihr Buch, Dr. Hans Gasperl, heute bei uns zu Gast. Wir werden uns unterhalten über den guten Schlaf, warum Schlafen so wichtig ist, warum so viele Menschen heutzutage damit Probleme haben, was wir von uns aus dazu tun können, denn da gibt es durchaus einiges und vielleicht schon auch, wann wir dann doch einen Arzt konsultieren müssen. Ja. Natürlich schlafen heißt das Buch von Dr. Hans Gasperl. Er ist heute aus dem Pongau zu uns ins Studio gekommen. Freuen wir uns, dass er da ist. Sie haben ja Ihr Leben als Arzt immer, wenn ich es richtig verstanden habe, sehr ganzheitlich betrachtet. Also Sie waren, glaube ich, immer jemand, der gesagt hat, ich muss den Mensch anschauen und den Mensch im Zusammenhang mit der Natur. Das war, glaube ich, immer so Ihre ärztliche Herangehensweise.
Ja,
gell?
Freilich. Das ist mein Grundgedanke gewesen. Mein Grundgedanke ist immer, wir sind ein Teil der Natur Und wir müssen uns der Natur in einer bestimmten Weise gesellig erzeugen. Wir müssen die Signale beobachten, die gegeben sind. Es ist einfach wesentlich, dass wir die Rhythmen der Natur leben. Und da kommt es eben drauf an. Und da ist in einer bestimmten Weise ja für mich Kneipp in seiner Lebensordnung auch ein ganz besonderer Wegweiser gewesen. Wie er gesagt hat, im Maße liegt die Ordnung. Jedes zu viel und jedes zu wenig setzt anstelle der Gesundheit Krankheit. Und da ist die Wurzel drinnen. Wir haben dann irgendwelche Beschwerden. Der Körper kann manches nicht ausgleichen. Er würde uns das Signal geben, aber wir überhören diese Signale. Wir haben eine unheimliche Reizüberflutung bis in die Werbung hinein. Und das Problem ist, wir glauben, wir müssen nur funktionieren. Wir sind Automaten, wo man einwirft. Dabei sind wir Lebewesen und das muss uns wieder bewusst werden. Und Lebewesen haben auch zeitliche Rhythmen drinnen. Das Problem ist, wir haben keine Zeit und wir kriegen lauter Geräte, die alle schneller gehen, die alle praktischer sind, die vorteilhafter sind, aber niemand hat Zeit und zu guter Letzt haben wir nicht einmal mehr Zeit zum Schlafen.
Dementsprechend sind Sie auch jemand, der vehement sich dagegen ausspricht, ein Schlafproblem sofort mit Medikamenten zu behandeln. Weil einwerfen, klar, das täte es überdecken, vielleicht fürs Erste, aber Sie sagen, das ist ja nicht die Wurzel des Übels.
Nein, das ist ja das Problem. Ich behandle da ja nur einen Zustand, der im Moment nicht angenehm, der im Moment vielleicht unpraktisch ist, aber ich gehe nicht an die Ursache. Ich meine, man könnte da vielleicht folgendes Beispiel anführen. Die Mama hat sich den Fuß verknackst. Der Fuß ist geschwollen und bei der Nacht, der schmerzt. Ja. Jetzt weckt sie ihren Mann auf. Er soll bitte ihr vielleicht ein kaltes Tuch bringen, das er im Wasser entsprechend gekühlt hat, dass sie das um das schmerzhafte Sprunggelenk geben kann. Ja, jetzt rammurlt er herum und sucht einmal einen passenden Fetzen, den er nehmen kann. Dann sagt die Frau, nein, du brauchst ja eh nur ein Geschirrtüchel nehmen und so weiter. Und das hört der Sohn. Und der Sohn denkt sich, ja, was ist da los? Jetzt können drei Leute nicht schlafen, aber jeder hat eine andere Ursache. Nicht? Und so müssen wir eben überlegen, wo ist das Problem? Warum kann wer nicht schlafen? Und da fängt es eben jetzt an. Aber warum ist das Schlafen so wichtig? Wollen wir vielleicht zuerst drauf schauen?
Das ist das ganz wichtige Thema, genau. Weil früher hat man ja gedacht, im Schlaf passiert nichts.
Ja.
Da ruht der Körper, im Schlaf passiert nichts. Das stimmt ja überhaupt nicht.
Das ist ja die große Problematik, dass man, und da gibt es heute noch Menschen, die glauben, ja, der Schlaf ist eine vergeudete Zeit. Gell? Und derweil passiert durch die Botenstoffe, die im Schlaf entstehen, ob das jetzt das schlafbringende Hormon Melatonin ist, das in der Zirbeldrüse entsteht, wenn es dunkel wird, ob das Wachstumshormon ist, das im Körper entsteht, ob das Adenosin ist, das im Stoffwechsel entsteht und sich anhäuft. Aber eins ist ganz wichtig und wesentlich. Wir sind lichtgesteuerte Wesen. Wir haben im Auge bestimmte Zellen. Das sind keine Sehzellen, aber wir haben Zellen, die hell und dunkel aufnehmen. Und wenn es jetzt dunkel wird, dann gibt's das Signal an die Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse beginnt Melatonin zu erzeugen. Melatonin ist ein Botenstoff. Du musst dich regenerieren, du kannst dich regenerieren, du sollst herunterkommen. Jede Zelle, und wir haben das Steuernervensystem, wo der Nervus Sympathicus und der Nervus Vagus, also unser Anspanner und unser Vagant, unser Bremser drinnen ist, der jede einzelne Zelle beeinflusst. Und die werden gesteuert eben durch das Melatonin. Und wann jetzt? Pausenlos ein hoher Druck ist.
Also wenn man dagegen arbeitet,
wenn
sozusagen.
Wenn man dagegen arbeitet, dann bin ich bildlich gesprochen am Gas.
Ja.
Nicht, ich mache immer Druck und wenn ich jetzt ein hohes Stresshormon habe, dann wird sie das Melatonin langsamer abbauen bzw. aufbauen. Denn eines der guten Antistressmittel ist im Prinzip ja das Melatonin. Mhm. Aber wenn ich jetzt da ein Mismatch habe, dass ich das nicht aufbauen kann, dann wird es mir das nicht abbauen. Und wenn sich der Mensch auch nicht bewegt, und da ist das nächste Problem drinnen.
Jetzt sind wir schon ein bisschen bei dem Thema innere Uhr, das wollen wir gleich noch vertiefen. Ich würde gerne noch mal abarbeiten zusammen mit Ihnen, warum dieses Thema guter Schlaf so wichtig ist für unsere körperliche und geistige Gesundheit. Fangen wir mal mit dem Kopf an. Man sagt ja, schlaf drüber. Ja. Oder früher hat man zu uns gesagt, du legst das Buch vor der Schulaufgabe, legst das Vokabelbuch und das Kopfkissen. Es passiert ja im Hirn sozusagen eine wahnsinnige Aufräumarbeit. Da wird ja sortiert und gefiltert.
Ja, da laufen unheimlich viele Prozesse. Ja. Aber einmal, dass wir gesund bleiben von vornherein, ist einmal das Melatonin wichtig. Mhm. Dass das wirken kann, dass der Körper zur Ruhe kommt. Denn das Geheimnis der Melatoninwirkung ist ja, dass Zellen, die neu entstehen, also die Chromosomen, die Erbmasse, die drinnen ist, die kann unter Umständen in der Teilung einen Defekt haben. Und jetzt erzeugt das Melatonin da eine Korrektur. Das ist sozusagen ein Löschplattel für fehlerhafte Zellen, die entstehen, zusammen mit dem Wachstumshormon. Man fragt sich ja, was hat das Wachstumshormon mit dem Schlaf zu tun? Wir wissen, Säuglinge schlafen viele, viele Stunden. Aber was macht das Wachstumshormon? Freilich, es fördert das Wachstum bei den Kleinen. Aber von klein bis zum Greis ist das Wachstumshormon insofern notwendig, dass es auch Zellen korrigiert, dass es Zellen, die absterben weil sie, oder die falsch programmiert sind, weil sie die korrigiert, beziehungsweise dass sich Zellen erhalten können. Und so erzeugt dieser Botenstoff Stress runter. Damit wird der Blutdruck schon einmal reguliert, was wieder einen Einfluss auf den Schlaf hat. Und Regeneration der Zellen, gell, das erzeugt von vornherein einmal körperlich biologische Gesundheit. Und das ist dann unheimlich wichtig. Und was dann eben wichtig ist in dieser Situation, dass der Körper wirklich heruntergefahren wird.
Also Blutdruck.
Dass Blutdruck heruntergefahren wird und eben das Stresshormon abgebaut wird. Und wenn das Stresshormon abgebaut wird, dann habe ich den Vorteil, dass ich einen günstigen Einfluss auf meinen Blutdruck habe. Aber ich brauche jetzt tagsüber schon bestimmte Informationen an meinen Körper, und zwar die Helligkeit. Und Gesundheit kann man essen, sage ich immer. Wir brauchen eine Nahrung, die Tryptophan in sich hat. Und aus dem Tryptophan wird unser Wohlfühlbotenstoff, das Serotonin. Weißt, das sind, wir sind so
spielt alles mit allem zusammen.
Wir sind immer so wunderbare Mechanismen. Mhm. Und aus dem Serotonin wird wieder Melatonin. Gell? Mhm. Und so sehen wir, wenn wir uns dem Rhythmus der Natur ausliefern. Und wir wären es ja von Natur aus eh, nur haben wir so viele Möglichkeiten, dass wir dagegen arbeiten. Und da ist das Schöne und da ist das Gute, wenn man es wirklich herankommen lässt, dass man den Körper funktionieren lässt, dass man dem Körper wirklich die Chance gibt, dass er Regeneration macht, dann haben wir Vorteil für unsere Gesundheit, dann haben wir Vorteil für unser Gedächtnis und da werden wir dann auch noch drüber sprechen, was gerade im Schlaf mit unserem Gedächtnis passiert.
Das machen wir gleich. Wir haben schon gehört, während wir schlafen, laufen alle möglichen Reparatursysteme sozusagen ab in unserem Körper. Was passiert denn jetzt ganz konkret zum Beispiel im Hirn, im Kopf?
Ja, es ist in einer bestimmten in bestimmten Schlafphasen wird im Gehirn sortiert, was braucht man noch, was soll eingespeichert werden und was wird gelöscht, sozusagen, wenn man es bildlich mit einer Festplatte vergleichen will. Und da geschieht sehr, sehr vieles. Man sagt ja, den Seinen gibt's daher im Schlaf. Das ist ja auch nicht ganz ein zufälliger Spruch, der da entstanden ist. Denn wenn ich am Abend etwas lese oder etwas lerne, zum Beispiel Vokabeln,
ja, genau, gell,
dass ich mich da am Abend ein bisschen bemühe, die nochmal durchzulesen, gar nicht stur und kräftig arbeite, dann wird sie in der Nacht was einspeichern in mein Kurzzeitgedächtnis, dass es schon langsam in unser Langzeitgedächtnis hineinkommt. Und da sieht man schon, wie wichtig der Schlaf, wie im Schlaf bestimmte Phasen wichtig sind, dass was geschieht. Aber vor allem, und das ist so wichtig, dass bei den Reparaturmechanismen, die in der Nacht im guten Schlaf sind, Folgendes wieder passiert. Wir wissen, unser Gehirn, unser Rückenmark ist von Flüssigkeit umgeben. Und diese Flüssigkeit ist zum Schutz gegen Stoß da. Aber die Forschung hat, eine Forscherin war das eigentlich, die entdeckt hat, dass in einer Tiefschlafphase, in unserer Tiefschlafphase, bestimmte Zellen im Gehirn sich verändern, erweitern und da bestimmte Produkte abtransportiert werden. Da werden Eiweißstoffe entsorgt sozusagen und gerade diese Eiweißstoffe, die sind jetzt wieder wichtig, dass die entfernt werden. Das hat sogar einen Fachausdruck, dieses Protein, dieses Eiweiß, das Tauprotein, dass die abtransportiert werden, denn man weiß, dass es auf das Gedächtnis und auf die Gefäßwände einen bestimmten Einfluss hat, wenn diese Produkte durch einen gestörten Schlaf nicht entfernt werden, dass man da unter Umständen früher oder eher dazu neigt, dass es Demenzentwicklung gibt, dass es die Alzheimer-Krankheit gibt. Ich möchte jetzt da keine Angst schüren, wenn einmal wer ein paar Nächte nicht schlafen kann, dass da Hirzen sich da Fürchterliches entwickeln wird. Aber im Immungeschehen läuft schon einmal was da und es kann sein, dass der schlechte Schlaf in Zeiten, wo die Infektionsmöglichkeiten sowieso größer sind, dass der Körper dann weniger gut reagieren kann. Aber wichtig ist ein regelmäßiger guter Schlaf. Ein paar Nächte einmal oder eine Nacht ohne guten Schlaf, die ist nicht das Problem. Die macht nicht die Schwierigkeit, aber wenn das ein Dauerzustand wird, dann haben wir für unser Gehirn, dann haben wir für unseren Körper absolute Defizite. Und es ist einfach so wichtig, dass wir dem Körper die Chance geben, dem Biosystemkörper, dass er regeneriert, dass er ausgleicht, dass er umbaut, dass er aufbaut. Und da gehört aber nicht nur der Schlaf dazu, da ist immer wieder wichtig die Bewegung. Denn man weiß.
Da sind Sie missionarisch unterwegs, gell?
Weiß, dass die Bewegung einfach auch ein Schlafförderer ist. Denn die Bewegung erzeugt wieder Wohlfühlbotenstoffe, unterstützt auch das Serotonin in seinem Entstehen. Und wenn ich aber jetzt die Bewegung habe, entstehen durch die Scherkräfte an der Gefäßwand, entstehen da wieder Botenstoffe, die den Gasaustausch besser machen zwischen Blut und Gewebe. Und diese Stickoxide, die Wirkstoffe sind, die verwendet man heutzutage in modernen Herzmedikamenten, nicht? Wenn ich ein Durchblutungsproblem habe. Aber wenn ich jetzt mich bewege und es entstehen da Wohlfühlbotenstoffe, die sind wieder Gegenkämpfer gegen das Stresshormon. Und so ist Bewegung ein Stressabbauer. Wenn das Stresshormon niedriger ist, kann sich am Abend das Melatonin wieder besser aufbauen. Und vor allem kann da wieder unser Wachstumshormon noch besser im Immungeschehen zur Wirkung kommen.
Und was hat schlechter Schlaf auch mit Gewicht zu tun tatsächlich?
Ja, das Momentum Stresshormon ist da gegeben. Stress kann ein bestimmtes Mastmittel sein, wenn man es so bezeichnet, weil da wieder die Achse Insulin, Zuckerverarbeitung, ganz anders läuft, wenn ich pausenlos einen erhöhten Stresshormonspiegel habe. Und so kann es passieren, dass Menschen die Problematik entwickeln, dass sie tatsächlich zunehmen.
Auch weil sie eben vielleicht dauerhaft nicht gut schlafen.
Und da ist ja in der heutigen Forschung wieder so spannend, das Mikrobiom, unsere Darmkeime, die ja zusätzlich abhängig sind, auch vom Tag- und Nachtrhythmus und von allem von ihrer Zusammensetzung. Und die haben wieder Einfluss auf das Stresshormon, die haben Einfluss auf das Bilden von Serotonin. Und so gibt immer eins das andere.
Das ist doch für Sie, als ein Arzt, der eben immer schon gesagt hat, man muss den Menschen im Zusammenhang mit der Natur sehen, wir sind Lebewesen, muss das doch jetzt auch, sagen wir mal, ein bisschen befriedigend sein, wenn Sie feststellen, dass jetzt all diese Themen, die Sie ja instinktiv, Sie sind jetzt kein 20-jähriger Mann mehr, schon seit Jahrzehnten verfolgen, dass dem auf einmal mehr Gewicht beigemessen wird, gell, in der medizinischen Forschung auch.
Ja, das
noch
ist
vor 20
schon
Jahren hat kein Mensch über den Darm gesprochen, zum Beispiel.
Ja, freilich.
Jetzt ist er da.
Nein, das ist ein hochspannendes Geschehen. Ja. Und da sage ich immer, da ist eigentlich die Kneippsche Ideologie. Ich muss immer wieder auf Kneipp zurückkommen, weil in seinen 5 Säulen, die er gehabt hat, ist ja eine der Säulen die Lebensordnung. Und bei der Lebensordnung ist das Wesentliche, dass man die Rhythmen des Tages annimmt. Nicht? Und da, also diese Steuerung des Tag- und Nachtrhythmus, dem können wir nicht aus. Und der ist einfach so signifikant wichtig. Und das, was Kneipp damals erfahren hat, das kann heute Wissenschaft über die Forschung, die wir haben, über die Botenstoffe exakt nachweisen, über das ganze Immungeschehen. Und darum ist es einfach unheimlich wertvoll. 3 Sachen, die wir beobachten müssen. Das ist unsere Ernährung, das ist unsere Bewegung, gell? Und das Annehmen der Rhythmen des Tages. Wir haben den Tag- und Nachtrhythmus und dem können wir uns nicht entziehen, obwohl wir durch die Technik, die uns zur Verfügung steht. Und das ist ja das Tolle. Wir haben Gott sei Dank, also ich bin ein Technikfreak,
ja,
absolut. Aber dass man Pausen auch von der Technik macht. Ich sage, das ist wie beim Konsumieren von einer Nahrung. Ein zu viel ist nicht vorteilhaft. Genauso.
Also
ein zu wenig.
Sie gehören bestimmt auch zu denen, die sagen, bitteschön, im Schlafzimmer kein Handy, kein Tablet, das hat da an sich nichts verloren. Lass es draußen vor der Tür.
Ja, es ist sicher sinnvoll, dass man, ich sage immer, das Schlafzimmer so archaisch wie möglich hat und dafür im Badezimmer sich Luxus leistet, dass man wirklich da Sachen drinnen hat, die man installiert von, weiß ich, von einer Rotlichtbehandlung, die man machen will, wo ich eine Wärme habe oder wo ich Saunen genießen kann. Da kommen überall Signale an den Körper zustande, die unser Wohlbefinden erzeugen, die einfach unserem Botenstofforchester dienlich sind. Und der Professor Huber hat einmal gesagt, der Mensch ist dann gesund, wenn die Hormone richtig tanzen. Mir gefällt dieser Ausdruck sehr gut.
Das ist der Hormonpapst, gell?
Ja. Und in anderer Hinsicht ist natürlich, und das muss uns klar sein, gesund ist jenes Biosystem, welches beginnende oder vorhandene Störungen auszugleichen vermag.
Selber.
Und unsere Ausgesetztheit, unsere Exposition, das ist eben, dass wir 24 Stunden Tag erzeugen können durch unser Licht, das wir haben. Nicht? Dass wir da durch unsere Ausgesetztheit wirklich eingreifen im negativen Sinne in unseren Biorhythmus.
Ja, jetzt überlegen wir mal, wann die Leute früher ins Bett gegangen sind. Und die hatten ja kein künstliches Licht. Natürlich hat man Kerzenlicht gehabt, das war aber sehr, sehr teuer. Deshalb mit dem ist man extrem sparsam umgegangen. Und da ist man halt dann, wenn das Licht aus war, ist man halt schlafen gegangen. Und in der Früh wieder früher, je nachdem, aufgestanden. Natürlich auch im Winter anders als im Sommer. Und das ist schon ganz schön lang her, seit sich Menschen nach dem Tageslicht wirklich sozusagen ihre Arbeitswelt eingerichtet hatten.
Ja, es ist nicht nur der Tagesrhythmus, sondern in unseren Regionen ist auch der Rhythmus der Jahreszeiten. Wir haben verschiedene Jahreszeiten und im Sommer haben sie halt früher aufstehen müssen und arbeiten. Man hat ja keine Geräte gehabt, man hat beim Tag werden gemäht, man hat dann geschaut, dass das Gras, das Geschnittene, angestreut worden ist und dann hat man gehofft, dass die Sonne das trocknet und hat dann bis spät in den Abend gearbeitet. Das war eine sehr arbeitsintensive Zeit und da hat man nicht oft wirklich die Möglichkeit gehabt, dass man sich gut regenerieren konnte. Man hat gearbeitet. Aber es ist dann ein Rhythmus der Jahreszeit gekommen, dass der Herbst gekommen ist, wo die Menschen ruhiger geworden sind, wo der Tag natürlich auch kürzer geworden ist, wo sie diese Signale aus der Natur gefühlsmäßig angenommen haben. Nicht? Und es ist dann ja, wenn es noch dunkler geworden ist, die Zeit gekommen, wo man vielleicht auch Süßeres gemacht hat. Nicht umsonst hat man heutzutage noch die Weihnachtsbäckerei. Um die Zeit, wo es dunkel ist.
Da will der Körper ein bisschen was, hat ein bisschen mehr Heißhunger auf Schokolade und,
freilich,
und Zucker.
Gell? Nicht, weil das sind alles Vorstufen. Da ist Tryptophan drinnen in diesen Substanzen. Das macht dann Serotonin, das macht unser Wohlbefinden. Und so hat sich das auch durchgearbeitet, oder wie ich da sagen sollte, in der Ernährung. Gell? Und das sind alles Signale an unseren Körper, die hilfreich sind. Und auch da ist ein Grundsatz von mir, dass ich immer sage, Gesundheit ist essbar. Und man hat ja als Schlafmittel, wenn man das jetzt nur momentan da dran denken, gern eine Milch mit Honig genommen. Ja, warum? Weil in der Milch ist relativ viel Tryptophan drinnen, im Honig habe ich Zucker drinnen, Tryptophan und Zucker brauche ich, dass im Hirn zu Serotonin werden kann und so läuft das Ganze immer wieder ab und wir müssen dem Körper die Chance geben, dass er einfach über die Ernährung auch gute Signale kriegt.
Wir sprechen gleich nochmal ein bisschen intensiver über die Chronobiologie, denn ein Mensch, der auf die Welt kommt, ein Säugling, das wissen alle jungen Eltern leidvoll, der hat die noch gar nicht, entwickelt sich dann aber. Und Sie haben auch ein Experiment beschrieben im Buch, wie Menschen sich verhalten, die man quasi einfach in einen Bunker sperrt und vom Tageslicht fernhält, ob die trotzdem sozusagen nach ihrem Rhythmus, den sie in sich gespeichert haben, leben. Wir müssen wieder lernen, uns ein bisschen intensiver nach unserer inneren Uhr zu richten, sagt Dr. Hans Gasperl, unser heutiger Studiogast, die uns ja allen gegeben ist. Einem Säugling nicht. Ein Säugling kommt auf die Welt und das wissen alle junge Eltern, da ist Tag und Nacht erstmal ganz durcheinander. Der braucht seine Zeit, bis sich dieser Rhythmus rausbildet. Aber er wird ihn finden, auch ein kleines Baby, gell?
Ja, das ist einfach auch eine naturgegebene Sache, weil die haben zwar im Mutterleib allerhand erfahren an Rhythmik des Tages, an Rhythmik des Lebens. Die Stimme haben sie gehört, im späteren embryonalen Zustand ja sogar Geschmacksempfindungen, für die das Kind schon geprägt wird, was später für unsere Ernährung eine bestimmte Problematik sein kann, im Rahmen dann auch der Epigenetik. Das sind ja alles so spannende Zusammenhänge, die wir haben, aber dass wir zur Chronobiologie noch einmal hinkommen, wie wir Menschen gesteuert sind. Es war ja so, da hat der Naturforscher Carl von Linné, der hat beobachtet, dass Pflanzen, also Mimosen waren das, dass die im Tagesrhythmus sich verändert haben, die Blättchen zusammengelegt haben, die Blättchen auseinandergegeben haben. Und dann hat er mal den Gedanken gehabt, ja, ich könnte ja sowas versuchen, ob da eine Steuerung drinnen ist, dass ich die in einen dunklen Raum stelle und da beobachte, ob da das Gleiche passiert. Mit den Pflanzen ist tatsächlich das Gleiche passiert.
Die haben den Rhythmus beibehalten.
Und dann ist man später drauf auf den Gedanken gekommen, ja, auch in Menschen dürfte oder wird oder könnte sowas drinnen sein. Und da hat man da im Bayerischen, in der Gegend vom Kloster Andechs, da hat man bestimmte Bunker gehabt, wo der Professor Aschuf Menschen drinnen beobachtet hat.
Freiwillige,
heutzutage würde das wahrscheinlich gar nicht mehr bewilligt werden, dass man sowas auf die Art und Weise erforschen kann, dass die Menschen da drinnen waren und die haben zwar ihre Nahrungsmittel bekommen, aber die sind nur durch eine Schleuse, in einer Schleuse abgegeben worden und die haben nicht gewusst, ist jetzt Tag oder Nacht.
Also ohne Licht sozusagen.
Ohne Licht, die waren da völlig ohne Licht drinnen. Sie haben ohne Tageslicht,
ja.
Sie haben mäßige Beleuchtung natürlich gehabt, die haben da drinnen ja lernen können, die haben auch bestimmte Sachen wahrscheinlich studiert, weil es waren ja Studenten. Und dann hat man beobachtet, was entwickeln die da für einen Rhythmus, nicht? Und dann hat man festgestellt, dass da bei denen auf einmal sich ein etwa 24-25 Stunden Rhythmus entwickelt hat. Und da kommt der Begriff heraus, circadianer Rhythmus, gell? Dass die wirklich Aktivitätsphasen gehabt haben und Phasen, wo sie die Ruhe gesucht haben. Und so ist man draufgekommen, dass im Menschen irgendein Zeitgeber drinnen ist. Und man redet da heutzutage von der inneren Uhr und im Prinzip von einer Masterglocke, also von einer Hauptsteuerungsuhr. Heutzutage weiß man genau, wo der Sitz sogar dieses Steuerungszentrums ist. Aber jede einzelne Zelle wird wieder von dieser Uhr im Körper gesteuert durch die vorhandenen Botenstoffe. Und so haben wir unseren Tag- und Nachtrhythmus, den der Säugling zuerst nicht hat, den er später dann entwickelt und wo wir Menschen in uns eben diese Rhythmen drinnen haben. Und diesen Rhythmen ist eben wieder der Erholrhythmus, der Aktivitätsrhythmus, alles unterworfen, der Regenerationsrhythmus. Und dem können wir uns eben nicht davon schwindeln, aber wir tun es mit Erfolg.
Wir tun es mit Erfolg. Weil natürlich unsere Arbeitswelt auch extrem fordernd geworden ist. Es kommt ja dazu, wir wissen es alle, diese 24-Stunden-Erreichbarkeit. Es gibt Länder, die haben das schon verboten, dass sie gesagt haben, nein, das kann nicht sein. Es darf niemand erwarten, dass der Arbeitnehmer auch um 10 Uhr auf Nacht noch auf die Mail reagiert oder sagt, ja, ich kümmere mich morgen drum oder wie auch immer. Das sind lauter Sachen, die haben wir uns schon selber auch ein bisschen aufgeschultert.
Naja, freilich, aber das Zeit haben oder sich Zeit nehmen, das ist uns in einer bestimmten Weise abgegraben worden, das ist uns verloren gegangen. Und ganz eine große Schwierigkeit ist eben, wir haben nicht einmal Zeit zum Rasten. Wir haben keine Zeit zum Erholen. Und der Urlaub ist manchmal einfach so dermaßen stressbetont. Es muss ja alles funktionieren. Es muss der Flugplan eingehalten werden. Es muss dort klappen. Es muss da klappen. Und die Menschen kommen nicht zur Ruhe. Die haben dann pausenlos den Druck und sie haben aber auch noch Zeitverschiebungen dann. Sie haben dann die Problematik, dass einfach kein Tag- und Nachtrhythmus gegeben ist, wo wir uns erholen. Und das ist dann die Problematik. Dann glaubt man ja, ich möchte ruhig schlafen. Der ruhige Schlaf entwickelt sich da nicht. Ganz im Gegenteil, der wird da irritiert und es macht die Schwierigkeiten und dann nimmt man unter Umständen ein Schlafmittel, dass ich ein, zwei Tage einmal ruhig schlafe und dann wird der Urlaub schon klappen. Nein, Zeit müssen wir haben, dass wir uns erholen, Zeit müssen wir haben, dass wir schlafen. Und sicher würde es ideal sein, wenn wir ein, zwei Abende in der Woche in unserer Berufstätigkeit ruhige Abende haben. Weißt du, wo man nicht unheimlich in Veranstaltungen, in Fortbildungen drinnen ist, sondern dass man lebt, dass man Ruhe findet. Und wir haben ja für Zeit nur einen Begriff im deutschen Bereich. Aber hingegen schon die Griechen, die haben Kronos gehabt und Kairos, wo so wertvoll, Kronos ist, ich muss um 10:45 irgendwo sein, nicht? Aber Kairos ist, ich brauche nichts tun. Also Otium und Negotium, das sind so tolle Begriffe, die wir nicht einmal mehr in der Sprache haben. Was früher beobachtet worden ist, dass es eben wichtig ist, dass man Zeiten hat, wo man nichts tut. Und dieses Nichtstun, das wird als schändlich angeschaut. Nein, das ist es eben nicht, sondern das wäre Medizin für unser Wohlbefinden, das wäre Medizin für unsere Erholung, also für unser gesundes und auch zufriedenes Leben. Denn wenn wer gut schläft, dann ist er erholt. Sie kennen ja die Frage, dass man, wenn wer so ein bisschen in der Früh unwirsch ist, sagt man, hast schlecht geschlafen. Nicht? Ja, das kann eine Rüge sein. Und wenn einer nicht leistungsfähig ist, kann es vielleicht auch eine Bemerkung sein, dass er sich eigentlich mehr Erholung geben sollte. Aber es erholen, für das haben wir heutzutage auch keine Zeit. Und da finde ich, ist ganz eine große Unterforderung des Erlebens und der Lebensqualität und eine Überforderung unserer Steuernerven.
Ja, es gibt ja mittlerweile vielleicht nicht allzu viele, aber es gibt Arbeitgeber, die in Ihren Firmen so kleine Rückzugsräume anbieten für Menschen, die vielleicht nach Mittagessen oder sagen, so, Viertelstunde, 20 Minuten ziehe ich mich jetzt zurück. Eine gute Idee?
Ja, sehr gute Idee. Mhm. Es wäre eigentlich toll, wenn in jedem Betrieb, wo die Menschen, grob gesagt, rund um die Uhr intensiv arbeiten, dass man so ein Powernapping machen kann. Das sind 10 bis 15 Minuten, wo der Körper wirklich zur Ruhe kommen kann. Und wenn er da zur Ruhe kommt, man müsste das wieder kontrollieren, dass man die Zeit nicht überschreitet, dass man dann nicht in eine Tiefschlafphase hineinkommt. Gell? Weil dann ist man nachher müde. Aber die optimale Mischung war vielleicht, dass man wirklich ein Powernapping ansagt und vorher noch einen Espresso nimmt. Jetzt werden sie sagen, jawohl, das ist ja ein Widerspruch. Geht das zusammen? Aber das, wo ich ganz am Anfang gesprochen habe, dieses Adenosin, das entsteht im Körper durch die Energiegewinnen, wo das Adenosintriphosphat in unserer Muskulatur, also unser Heizstoffbeschleuniger oder Verwerter sozusagen, das Adenosin braucht, bis das Koffein wirkt, braucht es eine Viertelstunde. Jetzt habe ich vorher eine Rastperiode, eine Ruheperiode und dann blockiert das Koffein das Adenosin und ich bin agiler, ich habe Arbeitskraft. Nicht? Und das sind die feinen Sachen.
Interessante Erfahrung, ein Espresso nach dem Essen und ein kleines Nickerchen schließen sich keinesfalls aus. Ich bin gespannt, was Sie uns in der nächsten Stunde zu berichten haben. Bis hierhin, vielen Dank.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich, falls Sie ein bisschen später zu uns gestoßen sind. Bei uns geht's heute um das Thema Schlafen. Bei uns zu Gast ist Dr. Hans Gasperl aus dem Pongau. Er hat ein Buch geschrieben, Natürlich schlafen. Und mit welchen natürlichen Mitteln, keine Medikamente wohlgemerkt, wir vielleicht es schaffen, ein bisschen mehr zur Ruhe zu kommen und unserer inneren Uhr mehr Raum zu geben, unseren Schlaf, Nachtrhythmus, Tagrhythmus, das ein bisschen aktiver zu beobachten und zu benutzen, darüber unterhalten wir uns jetzt gleich. Ab und zu mal eine schlechte Nacht, das kann man aushalten, ist auch nicht schön, aber das ist noch kein Grund zur Sorge. Aber ab wann sollte man das Thema Schlaf denn wirklich angehen, Herr Dr. Gasperl? Ab wann sagen Sie, also da müssen Sie aktiv werden, entweder erstmal selber versuchen oder mit Hilfe des Arztes. Wo wird es problematisch?
Ja, es gibt natürlich die Schwierigkeit, dass was krankhaft werden kann, wo der Körper dann nicht mehr regulieren kann, wo er nicht mehr ausgleichen kann. Und wenn jemand über Wochen, also 3 bis 5 Wochen, wirklich zu keinem Schlaf kommt oder zu keinem erholsamen Schlaf kommt, dass er ja eigentlich merkt, dass er am Arbeitsbeginn schon erschöpft ist und während der Arbeit auch so nicht richtig auf Spuren und auf Touren kommt, dann macht es Sinn, dass man das mit einem Arzt bespricht oder vielleicht sogar dezidiert mit einem Schlaffachmann.
Schlafmediziner.
Mit einem Schlafmediziner, der da Rat geben kann. Aber wir können einmal selber, damit wir dort nicht hinkommen, überlegen, ja, wo kann ich einschlafen? Freilich, ich kann Schmerzen haben. Ich kann Schmerzen aus der Wirbelsäule haben. Ich kann Schmerzen haben aus Gelenken. Ich kann Schmerzen im Bauchraum haben. Ja, jetzt ist die Sache, wo ist da einmal der Grund? Warum sind diese Schmerzen gegeben? Kann ich da mit einem Naturheilmittel hinein, gehört da auch fachlich empfohlen, eine bestimmte Therapie gemacht? Und das ist einmal der Einstieg, dass ich zu einem guten Schlaf komme. Aber von vornherein möchte ich hinweisen, und das erscheint mir so wichtig, dass man, wenn man so ein Problem dann hat, dass man über Wochen nicht kann, dass man ja nicht dem Fehler anheimfällt, dass man sagt, ich möchte den Schlaf erzwingen. Weißt, dass man sich ins Bett legt und sagt, na, jetzt kann ich wieder nicht schlafen, ich möchte schlafen, morgen muss ich arbeiten und vergeudet da Zeit und macht unheimlich viel Stress. Ich baue natürlich da wirklich Stresshormone auf, die schädlich sind, weil es einfach mir den Schlaf dann im wahrsten Sinne des Wortes rauben. Nicht? Und darum, dass man mal schaut, wie kann ich unter Umständen einen Gelenkschmerz behandeln. Ich kann da auch mit Tees hineingehen, ich kann mit anderen Naturheilmitteln hineingehen. Wie kann ich Bauchprobleme, ich muss einmal schauen, warum habe ich Schwierigkeiten, habe ich ein Verdauungsproblem, wo liegt es da? Esse ich falsch, esse ich zu viel am Abend? Weißt, das sind Sachen, die man selber neu überlegen kann, aber wo man tatsächlich oft einmal den Arzt oder einen Schlafmediziner braucht, der einem da die Rutschen legt, sozusagen, dass man da aus dem Fehler hinauskommt. Gell?
Sie haben ja gesagt, also eigentlich fängt die gute Nacht fängt eigentlich schon am Morgen an. Ja. Man muss eigentlich den Tag selber, vielleicht hilft es auch, sich einfach mal aufzuschreiben, so ein Tagebuch zu führen, dass man sieht, was ja habe ich alles gemacht. Vielleicht auch sagt, oh, wenn ich jetzt so drauf gucke nach der Woche, ich sehe schon wenig Pause drin, vielleicht auch zu wenig Bewegung drin, vielleicht, dass man selber erstmal auch versucht zu eruieren, nach welchen Mustern lebe ich da und wo kann ich ran?
Warum konnte ich nicht schlafen? Warum kann ich nicht einschlafen? Was ist in meinem Kopf los? Was spielt sich da für Kopfkino ab? Und da muss ich schon sagen, dass einer der häufigsten Ursachen, die zwischenmenschlichen Beziehungen oft sind, das kann am Arbeitsplatz sein, das kann für einen Schüler die Schule, die Kommilitonen in der Schule sein, dass sie gemobbt werden oder dass sie Versagensangst haben, dass bei Kindern wirklich die Zuwendung oft fehlt, dass man mit Kindern spricht, der hat Schularbeit, ja gut, das ist ja nur einmal dann ein punktuelles Geschehen, wo er vielleicht Angst hat, aber hat er ständig Angst. Also man muss einmal den Menschen annehmen. Aber gerade mit dem Schlaftagebuch bei einem wirklich schlafgestörten Menschen macht es Sinn, dass man da notiert, was war heute eigentlich das Aufregende? Warum habe ich wieder versucht einzuschlafen und es ist nicht gegangen? Welche Sorgen habe ich? Da ist oft ein psychosozialer Stress dahinter. Das sind berufliche Situationen, die gegeben sind.
Ja gut, das ist natürlich eine schwierige Sache, weil klar, wo setzt man da an? Also wenn jetzt jemand, sag ich mal, Angst um seinen Job hat oder finanzielle Probleme hat oder es läuft in der Partnerschaft nicht mehr richtig gut, da wird es schwierig sein zu sagen, macht er dann Wadenwickel.
Nein, das sowieso nicht. Das sind Sachen, wo man wirklich einen Fachmann braucht, wo man das bespricht. Ja, wo ist da die Lösung? Wo ist da der Weg gegeben? Denn das Problem, dass ich nicht schlafen kann, könnte vielleicht mit der Schlaftabletten zudecken. Aber ich brauche unter Umständen einmal gezielt eine Beratung. Wie kann ich diesen gordischen Knoten, wie kann ich den Knopf auflösen? Wo kann da ein Weg sein? Und das ist wirklich ein Problem, dass die Menschen in der Richtung zu sich selber oft nicht ganz ehrlich sind. Ich habe mit so Personen oftmals gesprochen. Nicht? Und das waren dann Schwierigkeiten, dass im Betrieb, wer hat sie wo eingemischt? Eltern, Kinder zum Beispiel. Bei Bauern habe ich das oft erlebt, was da für ihre Schwierigkeiten waren, warum die nicht schlafen konnten. Aber das sind ganz wesentliche Sachen und da muss man an die Wurzel gehen. Gell? Weil sonst wird man den Knopf nie lösen. Aber es macht Sinn, dass man dann gezielt hier und da mal vielleicht ein Beruhigungsmittel nimmt, wenn ich Schmerzen habe, dass ich mal über ein paar Tage tatsächlich ein Schmerzmittel nehme und ich durch das Schmerzmittel wo den Schlaf anstoßen kann. Und da muss man wieder vorsichtig sein, dass man sich nicht falsche Schlafmuster antrainiert. Du kannst es nämlich erleben, nehmen wir mal an, es hat einer ein Bandscheibenproblem. Jetzt hat er schon länger Schmerzen und er steht auf und geht vielleicht was lesen, geht vielleicht Fernsehen, blöderweise unter Umständen sogar zum Kühlschrank und holt sich da noch was, geht dann wieder liegen. Und und so geht es auch oft lange Zeit dahin. Und durch die Therapie, die aber läuft, wird der Schmerz oder wird das Problem, sei es durch eine Operation oder durch eine Infiltration in der Wirbelsäule gelöst und plötzlich kann der Mensch nicht schlafen, weil er sich einen falschen Rhythmus angelernt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, und das muss man auch dann entsprechend sehen und muss das hinausbügeln.
Also gehen wir mal von dem Fall aus, der leichter in Anführungszeichen zu beheben wäre, dass man einfach sagt, das Gleichgewicht stimmt nicht in meinem Leben, ich bin ein bisschen zu oft auf dem Gas, ich gönne mir zu wenig Ruhepausen, ich bin am Abend zu lang vielleicht auch auf Social Media, auf den Tablets unterwegs, ich lese bis weit in die Nacht hinein noch die neuesten Nachrichten und. Das sind Sachen, die hätten wir ja selber im Griff. Und wenn, es glaube ich, wäre da auch aus medizinischer Sicht dann für uns leichter zu beheben, als wenn wirklich jemand massive seelische Probleme natürlich hätte. Vielleicht können wir dann mal so ein paar Empfehlungen aussprechen, von der Schlafumgebung über Tee, über Kneippanwendungen, über Entspannungsübungen, meditative Übungen, was man da für Möglichkeiten, was man da für eine Palette hat, das auszuschöpfen. Wir reden über das Thema Schlaf und was wir selber dazu tun können. Wir haben schon gesagt, unsere innere Uhr etwas mehr in den Blick nehmen, ein bisschen mehr auf den Tag-Nacht-Rhythmus achten, der von der Natur aus vorgegeben ist. Ein ganz großes Thema, sagen Sie, ist tatsächlich ausreichende Bewegung. Das muss jetzt gar nicht supersportlich sein, oder?
Nein, aber es macht absolut Sinn, dass man sich bewegt, aber auch am Abend macht es einen Sinn, dass man vielleicht einen kleinen Spaziergang macht. Den muss ich nicht alle Tage machen. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie ein Problem mit dem Einschlafen, dann habe ich doch verschiedenste Wege, wo ich mir Zeit nehmen und mir Zeit geben kann. Und das ist einfach so wichtig und so wesentlich, dass ich mit dem Gehen den Stress mir abbaue, dass ich da überlege, jetzt gehe ich mal eine kleine Runde. Da sind ja Hundebesitzer und Umständen im Vorteil, aber die sind ja schon wieder, wenn man auf die Gesamtheit schaut, eher die Ausnahmen. Aber das Gehen, das bringt uns ins Lot. Nicht umsonst sind heutzutage wieder diese großen Begehrlichkeiten, dass man zum Teil, finde ich es fast theatralisch, große Wanderungen macht, dass man sagt, ich muss jetzt den Jakobsweg gehen oder sowas. Ich brauche ja eh nur drum bei uns von der Grenze nach Altötting zum Beispiel, dann habe ich viel dann, aber das wäre Freizeitbeschäftigung, aber als tägliche Hilfe ist so also ein Spaziergang ganz was Wesentliches. Und wir müssen auch bei der Nahrung daran denken.
Und aber das Licht braucht man auch draußen,
ja,
gell?
Ja, eben.
Es geht um Bewegung draußen.
Und das ist eben jetzt die Bewegung und die Nahrung. Das sind einfach für uns Steuerungselemente, die wichtig sind. Und je mehr Licht wir aufnehmen, je mehr Helligkeit wir aufnehmen den ganzen Tag über, das bringt uns natürlich einen großen Vorteil. Nur wenn ich im Büro arbeiten muss, freilich kann ich eine bestimmte Beleuchtung haben, aber wichtig wäre das Tageslicht, das ich habe, die Helligkeit. Und das ist ja auch wieder das Problem, warum Schüler oft so schwer einschlafen. Sie haben die Fehlinformation durch die Displays am Abend. Weil wir können und sollen natürlich heutzutage unsere Technik gebrauchen. Aber auch da ist eine Dosisfrage. Und je mehr ich am Abend in solche Gruppen drinnen bin und dann das falsche Lichtsignal habe, ich habe ja draußen in der Natur ganz eine andere Frequenz, wenn man es so bezeichnen darf, und physikalisch ist es so, dass diese Helligkeit tagsüber viel an anderen Steuersignale an unseren Körper gibt, als wenn ich in der Abenddämmerung bin. Die Dämmerung wäre schon gut, wo es langsam dunkel wird. Aber ich habe ja falsches Licht über die Displays und auch über die Innenbeleuchtung oft. Und da beißt sich die Katze dann in den Schwanz, dass ich einfach kein Serotonin aufbaue, den Wohlfühlbotenstoff. Und es ist ganz eine wichtige Sache, gerade wenn wer Stimmungsschwankungen hat, dass er sich, wenn er eine Pause hat, ins Licht begibt, dass er in die Sonne kommt, dass er Helligkeit hat, weil das steuert unser Wohlbefinden an, und darum ist es eben dann wichtig, dass ich bis zum Abend einen bestimmten Serotoninspiegel aufbaue, Und den, wie wir schon ganz am Anfang einmal gesagt haben, auch über die Nahrung beeinflussen kann, dass ich mir da Gutes tue, dass ich dem Körper die Chance gebe, sich zu regenerieren zu guter Letzt und zu erholen. Aber wir haben ganz einfache Möglichkeiten, dass ich schaue, wie kann ich weiters zur Ruhe kommen? Wer die Möglichkeit hat, das kann nicht jeder, der irgendwie was sie in einer meditativen Situation gibt. Das ist schon die Spitzenerholung für manche. Aber da muss man meditieren eher üben. Aber wichtig ist, dass ich einfach einen Ausgleich finde, dass ich vielleicht ruhig lese, dass ich ruhig Musik höre und dann herunterkomme. Und dass ich unter Umständen wirklich überlege, soll ich noch eine kleine Nascherei nehmen, wo Tryptophan drinnen ist, ein kleines Stückerl dunkle Schokolade, das Betthupferl, wie wir früher oft gesagt haben, das hat schon seine Bedeutung gehabt. Oder die Honigmilch, wie ich angezeichnet habe, oder was ich älteren Personen so gern empfehle, das ist, dass man am Abend eine Banane zum Beispiel isst. Da habe ich viel Tryptophan drinnen, ich habe aber auch viel Magnesium drinnen, das denen Hilfe ist, zu einem guten Entstehen von Melatonin. Wir haben ganz einfache Möglichkeiten. Ich kann dann natürlich auch mit Tees arbeiten, wobei nicht der Prediger bitte, dass man am Abend jetzt diese Schlaftees oder Beruhigungstees nimmt, weil dann muss ich bei der Nacht wieder aufstehen, Wasser lassen.
Richtig, ja.
Nicht, das ist ein Problem, aber ich kann die tagsüber genießen. Weil das kann ich als Genuss nehmen und ich weiß, wenn ich ein bestimmtes Stimmungsproblem habe, dass ich vielleicht Melisse und Johanniskraut nehme. Weißt, das sind Naturmittel, die seit eh und je von uns Menschen da benutzt worden sind, dass ich ein Passionsblumen nehme. Und wir haben heutzutage aus der Pflanzenheilkunde herrliche Fertigprodukte mit Pflanzen.
Es gibt auch sehr gute Fachapotheken, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben. Wenn jemand sagt, also ich kenne mich bei der Pflanze nicht so aus, ich will jetzt auch nicht anfangen, das selber zu ziehen draußen zu sammeln, da gibt es Anlaufstellen mittlerweile genug,
wo man wirklich wir haben Sachen wunderbare kriegt, Fertigprodukte. Mhm. Aber da ist ein ganz interessantes Geheimnis drinnen, das ich auch in meiner Praxis beobachten konnte, dass man in einem pflanzlichen Fertigprodukt habe ich die Hauptwirksubstanz der Pflanze definiert in einer bestimmten Menge drinnen. Wenn ich aber jetzt einen Tee dazu trinke, wo diese Pflanze vorhanden ist, dann entstehen da andere Mechanismen. Da sind offensichtlich Enzyme, Fermente, die Resorption vom Hauptwirkstoff wirksamer machen oder schneller machen. Und das klappt besser. Also das sind schon ganz große Hilfen, die uns zur Verfügung
haben. In Ihrem Buch haben Sie auch einige Rezepte am Schluss für uns, also wo dann drinsteht, die und die Mischung funktioniert oder so und so können Sie das machen, wenn es jemand selber machen
will. Wenn wer da begeistert ist, aber ich bin wirklich ein Prediger von Fertigprodukten, weil ich kann nicht aus der Pflanzenheilkunde, wie es der Kneipe empfohlen hat oder wie wir viele Rezepte in den Kräuterbüchern haben, wen kann ich dazu bewegen, dass er jetzt verschiedene Sorten haben, das sind Feinspitze, die sich einfach bemühen und die auch Freude haben, dass sie das machen. Und ich bin einer, der immer sagt, wir brauchen Flüssigkeit sowieso, die wir aufnehmen und da kann ich Tee in Form von einem Genussmittel oder auch in Form von einem Heilmittel mir zubereiten. Nicht? Aber wenn ich da wertvolle Fertigprodukte habe, na, die kann ich anwenden. Nicht? Ich kann natürlich einmal am Abend wunderbar Tropfen von einem Baldrian nehmen, der sehr gut schlafanstoßend ist. Und das Feine bei diesen pflanzlichen Produkten, sei es Fertigprodukt oder Tee, das ist die Situation, dass man nicht abhängig wird davon.
Ja, das ist ja das große Thema.
Ja. Dass man keine Abhängigkeit erzeugt, weil eine ganz große Gefahr oder zwei Gefahren sehe ich immer in der Abhängigkeit, das sind entweder Schlaf- oder Beruhigungsmittel, die man nimmt und vor allem auch der Alkohol. Weißt,
ganz
der Alkohol, ein Glaserl Wein mag ja vielleicht ein Genussmittel sein, mag vielleicht eine Hilfe sein, aber dass das ein Anstoßmittel für einen guten Schlaf wird, das ist ein Irrtum. Da ist ganz ein großes Missverständnis drinnen, denn ich weiß auch nicht beim Alkohol, ab welcher Dosis brauche ich ihn, weil er mir abgeht. Ja. Und dann komme ich in eine bestimmte Abhängigkeit ein und habe Schwierigkeiten.
Und vor allen Dingen verändert er ja die Schlafphase. Alkohol verändert die Schlafphase. Ja, ja. Klar, der holt die runter und die Leute sind auch dann ziemlich schnell weg, aber es ist kein guter Schlaf.
Nein, es ist überhaupt kein guter Schlaf. Und wenn man natürlich den Stoffwechsel, den Umbau des Alkohols im Körper anschaut, da entsteht schon eine Substanz, das Acetaldehyd, das ein Zellgift ist. Mhm. Und wenn ich das jetzt in einer Überdosierung zuführe, dann hat tatsächlich mein Körper Schwierigkeiten mit dem Melatonin, das man zur Verfügung stellt, also Störungen ausgleicht. Gell? Aber wir haben dem, wie wir sehen, so viele Wege, wie wir unseren Schlaf beeinflussen können. Und das ist, und ich komme mir da vor, wir hören da in einer Permanentschleife von einem Tonbandel. Aber es gibt drei Sachen, die wichtig sind. Das ist die Bewegung, wo immer sie möglich ist. Und sie ist für jedes Alter möglich, dass man irgendwas macht. Es ist die bewusste, genussvolle Ernährung. Gesundheit und Genuss gehören immer zusammen. Wer nicht genießen kann, wird selber ungenießbar. Und dann das Annehmen der Lebensordnung, das klingt ein bisschen streng, aber das sind die Rhythmen des Tages, aber auch die Rhythmen des Jahres, dass man sich vielleicht wieder freut, dass ein Wochenende kommt, dass ich mich da freue, dass ich am Wochenende das unternehmen kann, aber wo ich mich erhole und nicht überbeanspruche. Weißt, wir sollen wirklich in eine Phase kommen, wo der Körper das Gefühl hat, aha, mir wird Ruhe gegeben und das müssen wir uns wieder angewöhnen. Und es sind auch die Schüler da überfordert, in doppelter Weise. Sie haben einen unheimlichen Lerndruck, nicht? Müssen in der Früh in die Schule.
Zu früh raus nach ihrer chronobiologischen Ordnung, sozusagen.
Wenn es noch dunkel ist, die haben, und wenn es dann Schularbeiten vielleicht sogar in die ersten Stunden haben, die Kinder sind überfordert. Und es gibt wirklich Institutionen, die sich bemühen würden, dass man später zum Beispiel mit dem Unterricht anfängt. Das wird gar nicht so gern gehört, weil man in unserer hedonistischen Gesellschaft, gerade auch, und verzeiht es mir, liebe Lehrer, da das sagen muss, dass man freilich gern Nachmittag frei hätte, aber vielleicht erst zwei Stunden später. Und wenn man den Kindern, den Jugendlichen für ihre Gesundheit, für ihr Gedeihen und für ihr Wohlbefinden wirklich eine Hilfe bringen möchten, dann müsste eigentlich der Unterricht später anfangen.
Bin ich ganz bei Ihnen, auch heute noch. Schon längst den Kinder- und Schulranzelschuhen entwachsen, aber das habe ich immer schon vermutet. Wir haben gerade gesagt, regelmäßig Alkohol trinken als Schlummerschlucker sozusagen ist keine gute Idee, weil dieser Abbau des Alkohols dann den eigentlichen Schlafzyklus durcheinander bringt. Wie sieht denn der aus? Vielleicht können wir das nochmal erklären, so dieser Zyklus,
diese Schlafphasen,
genau,
die Schlafphasen, die wir haben, die wir erleben. Mhm. Und das wäre ja eben das Wichtige und Wesentliche, dass die nicht gestört sind. Und die sind ganz einfach erklärt. Wir haben eine Phase, wo wir einschlafen. Also diese Einschlafphase, wo wir so dahin dämmern und dann in einen Leichtschlaf hineinkommen. Da geht schon die Erholung so richtig los. Aber dann kommen wir in eine Tiefschlafphase, wo wir richtig weit weg sind, wo der Körper sich erholt, wo man früher gesagt hat, na, da ist eh nichts los, nicht? Und er erholt sich, dann tauchen wir wieder auf und kommen wieder in eine Leichtschlafphase hinein. Und dann kommt die spannende Situation, wo wir in den sogenannten REM-Schlaf hineinkommen.
Rapid Eye Movement,
wo sich die Augen ganz schnell bewegen. Das ist ja auch da mit Professor Aschoff ganz interessant, weil der hat da einen Studenten gehabt, der, zu dem er gesagt hat, er sollte bei einem Kind eben den Schlaf beobachten. Und der hat gemerkt, dass da Stadien waren, wo bei dem Kind die Augen so gesaust sind. Und dann haben sie das weiter erforscht. Und heutzutage weiß man, dass in diesem Stadium unheimlich viel im Körper geschieht. Und zwar gerade da wird schon sortiert. Das ist ja ein paradoxes Stadium des Schlafes. Im EEG, in der Hirnstromkurve, nach denen ja die einzelnen Phasen eingeteilt werden, sieht man, das EEG ist fast ähnlich dem dem Wachzustand. Aber der Körper hat einen Schutzfaktor eingebaut, wo er uns bremst, dass wir keine großen Aktivitäten jetzt mit unserer Muskulatur setzen, dass wir zum Beispiel irgendwo herumräumen anfangen, herumschlagen anfangen, weil das war eine gefährliche Situation. Und Sie kennen vielleicht dieses Geschehen, dass man davonlaufen möchte oder irgendwo Hindernisse überwinden möchte und es gelingt einem nicht. Und von diesem REM-Schlaf, wo auch das Langzeitgedächtnis sozusagen eingebaut wird, wo die am Anfang angeführten Vokabellernerei eingebaut wird, kommen wir dann wieder in einen kurzen Wachzustand, der uns oft gar nicht bewusst wird. Und dann tauchen wir wieder in den gleichen Zyklus ein. Und solche Zyklen laufen in der Nacht idealerweise 5 bis 7 Mal ab. So ein Zyklus dauert ungefähr 1,5 Stunden, wo interessant wird, wie der Körper sich erholt. Da sind in den ersten Zyklen die Tiefschlafphasen lang und werden dann kürzer, hingegen der REM-Schlaf, der wird länger, gell, weil wir auf das Tagesgeschehen schon vorbereitet werden.
Das würde ja eigentlich dann schon einen kleinen Hinweis geben auf die klassische Frage, die eigentlich niemand richtig beantworten kann, einfach weil die Leute so unterschiedlich sind. Wie viele Stunden brauchen wir denn? Also was würden Sie denn als Mediziner sagen, da bin ich einverstanden. Wenn jemand kommt und sagt, naja, so viel ist nicht, 6 Stunden höchstens, sagen Sie, kann ich nur durchgehen lassen oder sagen Sie da schon, gefällt mir nicht?
Ja, wir sind da auch individuell eingestellt. Das ist so wie wir Typen, wo man spricht, das sind Eulen oder das sind Lerchen. Man muss das wirklich sich erarbeiten, und zwar am besten kann man sagen, wie lange sollte ich schlafen oder wie lange sollte das Kind schlafen, wenn es ein Schüler ist zum Beispiel, dass man an Tagen, wo man frei hat, wo man keine Spannung hat, dass man da schaut, ich gehe am Abend ins Bett.
Wann komme ich hoch? Nicht?
Und wann bin ich in der Früh, wenn ich aufstehe, habe ich das Gefühl, dass ich erholt bin, dass ich wirklich agil bin, dass ich den Tag, den Stier bei den Hörner pack. Weißt, das kann man dann schauen, das vielleicht 2, 3 Mal, dann kann ich sagen, aha, das sind die Stunden, die für mich ideal werden. Und da kommt man gerade bei Schülern, wenn man das in den Ferien macht, kommt man ja schon drauf, was die für Defizit haben während der Unterrichtszeiten mit dem Schlaf. Und darum wäre es zusätzlich, um den Schlaf zu fördern oder die Qualität dieser Zyklen zu fördern, dass man relativ fixe zu Bettgehenszeit hat, dass man am Abend wirklich immer wieder ziemlich genau zu der Zeit schlafen geht und am nächsten Tag, wenn ich nicht einschlafen kann, nicht deswegen länger im Bett bleib, sondern auch zu einer relativ sicheren Zeit aufstehe. Denn da komme ich dann in die Situation, dass ich dem Körper, wenn ich nicht lang liegen bleib, das Signal gebe, schon für den Abend wieder, dass er dann müde wird. Also wenn ich den Tag verschlaf und in der Nacht nicht schlafen kann, das wird ein Problem.
Absolut. Nun gibt es aber ja Lebensphasen, in denen der Schlaf per se weniger wird. Im Alter zum Beispiel. Ein älterer Mensch schläft einfach weniger als eben, wie Sie sagen, Jugendlicher in der Entwicklungsphase, der einen wahnsinnig hohen Melatoninspiegel noch hat in der Früh. Aber ist es dann normal, dass man sagt, ja, ich weiß auch nicht, früher konnte ich ins Bett gehen, habe 7 Stunden geschlafen, super, das geht jetzt nicht mehr, ich bin einfach wach in der Früh, wenn es hell wird und dann stehe ich auch auf, ich bin halt dann mittags einmal müde. Das muss man doch auch einberechnen, oder? Dass sich da was verändert.
Ja, das stimmt auf alle Fälle, dass man altersmäßig und übers Jahr vielleicht auch berufsmäßig bedingt Urlaub, Freizeit oder Verpflichtung, dass ich da andere Zeiten habe. Aber im zunehmenden Alter nimmt die Schlafdauer ab. Aber wichtig und wertvoll wäre, dass ich trotzdem in diese Schlafzyklen, in diese Schlafphasen hineinkomme. Gell? Und dass ich auch da das Gefühl habe, wenn ich aufstehe, dass ich erholt bin. Gell? Wichtig ist, und das möchte ich immer wieder betonen, wenn man einmal Tage hat, das sind nicht das Problem, wo ich nicht schlafen kann, dass ich nicht den Schlaf erzwingen will. Weil das ist ganz eine nachteilige Geschichte. Und wichtig ist natürlich auch für einen guten Schlaf, dass ich schaue, was habe ich für Schlafumgebung. Dass ich schaue, was habe ich für Helligkeit im Raum. Was habe ich für Lärmbelastung im Raum. Das sind alles Signalgeber an unseren Körper. Ja, es macht sogar einen Einfluss, was habe ich für Bettwäsche. Nicht, ob ich im Sommer oder im Winter, wie bin ich da aufgestellt. Weißt, das sind alles Einflüsse, die auf den Körper über die Temperaturen Reiz haben. Und es ist ja auch wichtig, und der Körper schaltet ja am Abend seine Temperatur herunter, dass man dem Körper wirklich die Chance gibt, dass er mit der Temperatur runterfahren kann, dass die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist. Und das kommt bis zum Klimawandel eine bestimmte Problematik zustande.
Oh ja, natürlich, weil unsere Tropennächte zunehmen. Ja, und das wissen wir alle. Ja. Jeder weiß das von uns. Wenn es wirklich auch in der Nacht einfach wirklich warm ist, das ist natürlich zum draußen sitzen auf der Terrasse oder am Balkon oder an einem Wasser vielleicht, ist es was Schönes zunächst, aber man kommt ganz schlecht in Ruhe.
Na, aber das ist gerade bei älteren Personen ein absolutes Problem.
Ja.
Okay? Und darum kommt es einfach darauf an, dass wir auf den Körper horchen, dass wir auf unsere Umgebung horchen, und Lebensqualität und Lebensfreude hängen absolut mit einem guten Schlaf zusammen. Und wie bei allen, als Grundlage kommt es darauf an, was habe ich für biologisches Alter. Es ist nicht das kalendarische Alter so dermaßen wichtig, sondern wichtig und wesentlich ist unser biologisches Alter. Und gerade da ist Kneipp in seiner Ideologie von vornherein ein ganz großer Meister im Rahmen der Vorsorge, wenn man es so sehen will.
Gibt es denn eine oder zwei Kneipp-Anwendungen, die Sie für einen Abend empfehlen, oder wo Sie sagen, also ich hätte schon was Sie machen könnten?
Ja. Wenn wer so gar nicht gut einschlafen kann und vielleicht der Blutdruck ein bisschen höher ist, da kann man nur Waschungen der Beine, der Unterschenkel machen. Ich kann Unterschenkelküsse kalte machen, dann nur abstreifen und ins Bett gehen. Oder wenn wer gar nicht einschlafen kann, ich empfehle aber die Kneippsocken, wie ich es bezeichne, dass man Zwirn, also Baumwollsocken hat, die man einfach mit dem Wasser, wie es aus der Leitung kommt, nass macht, auswindet, anzieht und dann Wollsocken drüber und damit ins Bett geht. Und es gibt Menschen, wenn sie die öfter hintereinander machen, auf einmal
reicht es, dass
drauf,
sie Socken anziehen?
Kommen die drauf, jetzt ist sie in der Früh, jetzt zieh ich es aus. Nicht? Also das sind ganz einfache Schlafhelfer, die aber sehr wirksam sind.
Unser Schäfchenzählen, was wir ja auch alle kennen, oder ne, die Schafe da drüber springen lassen, haben Sie für sich persönlich vielleicht, also Sie sind ja davon nicht ganz unberührt, ich hoffe, dass Sie gut schlafen, aber auch Sie werden Ihre Nächte haben, wo Sie sagen, hey, was ist jetzt? Und was machen Sie dann?
Ja, ich habe Gott sei Dank einen traumhaften Schlaf, das muss ich sagen.
Ist ein Segen.
Ja, das ist
ein
natürlich.
Segen und ein Gottesglück.
Ja, und das, glaube ich, ist auch für mich ein wesentliches Gesundheitsmittel. Aber wenn ich einmal an einem Abend nicht schlafen kann, dann mache ich Bergtouren.
Ach was?
Ja, da liege ich im Bett und ich weiß, die Strecken bin ich früher oder jetzt auch Gott sei Dank noch häufig gegangen. Also da gehe ich die Strecken ab, ich sehe dann im Sommer die herrlichen Blumen, die da sind. Und das ist für mich ein Mittel, wo ich dann wegschlafe. Und es gibt Leute, die einfach im Gebet, in der Meditation eine Ruhe finden. Und ich kann es auch sagen, ich habe auch Zeiten, wo ich einfach, was für mich halt, wie ich beten sehe, dass ich dankbar bin, wie schön die Natur ist, dass ich dankbar bin, wie schön etwas wächst, wie schön ich etwas erleben kann. Weißt? Und man kann auch nachdenken, was habe ich heute für kleine Freude gehabt? Nur eine kleine Freude. Auf die kommt es drauf an, was möchte man vielleicht für den nächsten Tag für Freude anzüchten, wenn man so bezeichnen
und das
will.
Das kann man üben, denn es kann so vieles sein, was ganz Kleines. Und je mehr man sich das bewusst macht, was war denn heute schön, umso mehr wird einem auffallen, wie viel Schönheit dann doch in unserem Leben ist. Und das, glaube ich, ist auch ein wichtiger Mechanismus um zur Ruhe zu kommen und auch um so ein bisschen sich gegen diese Krisen, die um uns um seit einigen Jahren aufbrechen, so ein bisschen zu wappnen.
Ja, darum sage ich ja immer, das Wichtigste ist nicht die Gesundheit. Die Gesundheit, die ist nicht. Sondern das Wichtigste ist die Zufriedenheit. Gell? Dass ich mich freue über die Sachen, die ich erleben durfte, die ich erleben konnte und wo ich auch vorhabe, dass ich sie vielleicht erlebe.
Nachlesen können wir das, was wir zwei gerade besprochen haben, auch in Ihrem Buch Dr. Hans Gasperl, Natürlich schlafen. Sie finden die Daten auch bei uns auf unserer Internetseite bei BR Heimat. Und da steht dann am Nachmittag auch der Podcast mit der Sendung nochmal zum Nachhören und auch gerne zum Weiterempfehlen. Schön, dass Sie bei uns waren, hat große Freude gemacht und ich wünsche Ihnen weiterhin so einen gottgesegneten Schlaf. Ich hoffe, wir konnten die ein oder andere Anregung vermitteln, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, aber ich glaube, vor allem dieser Rhythmus, dass man sagt, man muss sich das ein bisschen mehr bewusst machen, da ist ja schon viel gewonnen, wenn man dieses Bewusstsein schärft für sich selber.
Ja, wichtig ist leben und nicht funktionieren.